So, Kaffee da, ich da, Feuilleton da. Eine neue Sendung der Feuilletöne mit einem Feuilleton. Es ist die letzte reguläre Sendung in diesem Jahr. In der nächsten regulären Sendung ist Frau Eichler schon wieder da. Dann ist alles wieder schön, dann sind die Feuilletöne wieder komplett. Überhaupt sind es nur noch 3 Sendungen, bis Frau Eichler wieder da ist. Das heißt also, unsere 3 Specials werde ich noch alleine bestreiten. Und danach gibt es dann das Best-of. Und in diesem Best-of wird Frau Eichler schon wieder da sein. Und das ist eigentlich auch genau das Stichwort, denn es handelt sich um die letzte reguläre Sendung in diesem Jahr, wie ich das schon gerade erwähnt habe. Und das bedeutet natürlich für euch, nach dieser Sendung gilt es abzustimmen. Und zwar abzustimmen über die besten des Jahres, die besten Bücher des Jahres und die besten Alben des Jahres. Wir haben auf unserer Homepage feuilletöne.de 2 Polls für euch hingeklöppelt. Und zwar überraschenderweise geht es dabei einmal um die Alben des Jahres und einmal die Bücher des Jahres. Hat ja keiner mitgerechnet. Das heißt, ihr geht einfach auf Menü auf unserer Homepage und dort dann auf die besten und dann kommt ihr auf die Seite, wo ihr abstimmen könnt, und zwar einmal über die Alben des Jahres und über die Bücher des Jahres. Ihr habt jeweils 3 Stimmen. Das heißt also, ihr könnt jeweils 3 Alben wählen, müsst ihr nicht, könnt ihr. Oder eben 3 Bücher wählen, müsst ihr nicht, könnt ihr. Mindestens 1, aber höchstens 3 könnt ihr also auswählen unter denen, die wir dort vorschlagen. Und dann daraus eben euer Album des Jahres, euer Buch des Jahres auswählen oder eben die Alben und die Bücher. Und am Ende des Jahres gibt es dann die berühmt-berüchtigte Best-of des Jahres. Das heißt also, da werden wir dann euch vorstellen, welche Bücher und welche Alben des Jahres ihr gewählt habt und welche Alben und welche Bücher wir am besten fanden im Jahre 2019. Bis dahin gibt es noch diese Folge und eben unsere 3 Specials. Ich kann auch schon verraten, worum es dabei gehen wird. Es wird zum einen gehen um Post-Rock mit Lara, die kennt ihr schon, die war schon im letzten oder vorletzten Jahr bei uns. Dann wird es gehen um Heavy Metal, also ein kleiner Abriss über den Heavy Metal an sich im Speziellen und im Allgemeinen. Es geht ein bisschen um die Geschichte, es geht ein bisschen also darum, welche Bands denn nun so besonders wichtig waren, wie das Ganze eigentlich entstanden ist und was denn jetzt so überhaupt im Heavy Metal gerade aktuell ist, was der geneigte Heavy-Metal-Hörer oder die geneigte Heavy-Metal-Hörerin denn so hört im Jahre 2019. Darum soll es ein bisschen gehen. Und das dritte wird sein, und da weiß ich, dass wir einige HörerInnen verlieren werden, aber keine Sorge, es soll gar nicht um das Spiel an sich gehen. Also es soll um kein spezielles Spiel und keinen speziellen Verein gehen, sondern es soll eigentlich ein bisschen um die Geschichte des Fußballs gehen, um die Geschichte der Bundesliga und darum, warum Menschen wiederum anderen Menschen, in dem Fall nämlich 22, dabei zugucken, wie sie einem Ball hinterherlaufen. Das wollen wir in dieser Sendung klären. Dazu wird mir Kim vom Weserfunk-Gesellschaft leisten und wir werden ein bisschen darüber reden, wo der Fußball herkommt, warum es den überhaupt gibt, wo der Fußball jetzt ist und warum so viele Menschen ins Stadion pilgern und Fußball gucken. Das zu den Specials ab Januar nochmal erwähnt. Kann man gar nicht oft genug sagen, ich kenne euch ja, ne? Also dahinter hier beschweren sich wieder die Leute, wo ist die Sendung abgeblieben? Also nochmal, ab Januar gibt es kein MP3-Feed mehr, dafür gibt es nur noch MP3. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Also, der Hauptfeed, den wir jetzt haben, das heißt also der Feed, den ihr wahrscheinlich jetzt auch alle abonniert habt, also diese ganzen iOS-Menschen und alle Menschen, die uns einfach schlicht und ergreifend irgendwo im Podcatcher abonniert haben. Für euch ändert sich schlicht überhaupt nichts. Ihr müsst überhaupt nichts machen. Die einzigen Menschen, die was machen müssen, sind die Menschen, die uns jetzt noch über einen MP3-Feed abonniert haben. Das heißt also die, die uns jetzt wirklich explizit über den Feuilletöne MP3-Feed hören. Das ist noch ein Extra-Feed. Den wird es ab Januar nicht mehr geben, aber grämet euch nicht, abonniert einfach den normalen Feed, also den alle anderen jetzt auch schon abonniert haben und ihr habt euren MP3-Feed wieder. Das ist alles, was ihr machen müsst. Ihr müsst einfach tatsächlich, wenn ihr uns über diesen speziellen MP3-Feed hört, müsst ihr uns tatsächlich nochmal neu abonnieren. Für alle anderen, die uns nicht über diesen speziellen MP3-Feed abonniert haben, für die ändert sich sowieso nichts. Die kriegen das gar nicht mit. So. Aber ich weiß ja, wie ihr seid, ne? Im Januar, ich höre euch ja schon wieder jammern. Wo ist die Sendung? Warum ist denn der Feed weg? Ja. Nee. Also nochmal. Es gibt ab Januar, also das betrifft auch schon die Best-of-Sendung, es gibt ab Januar nur noch einen Feed und dieser Feed ist ein MP3-Feed und solltet ihr uns jetzt noch über den speziellen MP3-Feed hören, den gibt es dann nicht mehr. Also kommt mir nicht hinterher an und beschwert euch. Ich sage es euch jetzt schon. Also nicht, dass ich wieder schimpfen muss. Nicht, dass das Ganze am Ende in Rohrspatzerei ausartet. Dann eine letzte Geschichte, die ich noch anzusagen habe. Während der Weihnachtstage, also die Woche, in der Weihnachten ist, also Heiligabend, erster und zweiter Weihnachtstag und die Wochenenden davor und was da nicht alles ist und danach. Es wird in dieser Woche, also während dieser Weihnachtszeit, keine Sendung geben. Das heißt, am Freitag, den 27. Dezember, wird es keine Sendung geben. Da pausiere ich, muss ich ja in dem Fall sagen, schlicht und ergreifend. Und danach kommt dann die Best-of-Sendung. Da ist dann Frau Eichler auch wieder da und ab da geht dann alles wieder ganz normal weiter. Also am Freitag, den 27. Dezember, wird es keine Sendung geben. Das ist der Freitag nach Heiligabend, das ist der Freitag nach Weihnachten. Das passt dann einfach zeitlich nicht und wäre einfach Quatsch, da irgendeine Notsendung zu bauen. A, hat da eh niemand Zeit, mit mir irgendwas zu machen und B, habe ich auch keine Lust, in der Woche in irgendeiner Form irgendwas zu machen, außer Geschenke auszupacken und mich mit Schokolade und sonstigem Gedöns voll zu essen. Insofern sei es mir nachgesehen, dass es am 27. Dezember aus zeitlichen, persönlichen und noch was ich was nicht für Gründen noch mehr keine Sendung geben wird. Das dazu. Ansonsten ist eigentlich gar nicht so furchtbar viel passiert. Ich musste mich gar nicht so furchtbar aufregen, glaube ich. Außer, dass ich mich über die Bahn aufgeregt habe. Stimmt, da war ja noch was. Ich habe mich eigentlich gar nicht über die Bahn aufgeregt. Ich fahre ja gerne Bahn. Ich bin überzeugter Zugfahrer. Ich mag das gerne. Es gäbe so 2, 3 Dinge, die ich verbessern wollen würde, damit ich noch lieber Bahn fahren würde. Beziehungsweise, damit Bahnfahren für mich zu einem Erlebnis wird, was mir genehm ist, möchte ich sagen. Dazu gehören natürlich in allererster Linie Einzelabteile. Machen wir uns nichts vor. Das muss das Ziel der Deutschen Bahn sein. Das Ziel der Deutschen Bahn muss es sein, Einzelabteile zu klöppeln. Wie ihr das macht, ist mir vollkommen egal. Ob ihr die Züge 4-stöckig oder 5-stöckig macht, Hauptsache ich habe mein eigenes Abteil für mich alleine, ne? Weil mit anderen Menschen rumärgern, das, also, wie sagte Jürgen Becker mal so schön, Bahnfahren ist schön, wenn es die anderen nicht gäbe, ne? Also das, wirklich, so, solange man alleine ist, ist Bahnfahren total schön. So. Ich mochte übrigens schon immer gerne Bahnfahren, auch schon als Kind. Das ist überhaupt keine Frage. Aber, um das Ganze jetzt nochmal ein bisschen ernsthafter anzugehen, davon mal ganz abgesehen, dass ich Einzelabteile tatsächlich cool finden würde, aber was noch viel wichtiger ist als die Einzelabteile, ist tatsächlich, die Bahn muss meiner Meinung nach, das ist natürlich wieder nur meine Meinung, davon abkommen, von Punkt A nach Punkt B in so schnell wie möglich zu kommen. Ja, also in so kurzer Zeit wie möglich. Hauptsache, man kommt irgendwie in einer halben Stunde von Hamburg nach Berlin. Das ist wichtig. Das ist für mich meiner Meinung nach vollkommener Unsinn. Was nützt mir denn als Flensburger, wenn ich von Hamburg nach Berlin in einer halben Stunde komme? Da habe ich doch gar nichts von. Oder als Bremer. Ja, das ist doch totaler Blödsinn. Das nützt mir doch nur dann was, wenn ich aus Hamburg komme. Wenn ich nicht aus Hamburg komme, dann muss ich nämlich erstmal nach Hamburg hin. Da fängt der ganze Wahnsinn nämlich an. Dann bin ich in Hamburg und verliere da schon mal Zeit, weil ich auf irgendwelche Züge warten muss. Und damit sind wir beim Punkt. Ich bin ja alt, nicht? Wir wissen ja alle, dass ich alt bin. So. Und desto älter ich werde, muss ich ganz ehrlich sagen, desto weniger Lust habe ich dazu umzusteigen. Warum? Ganz einfach. Jedes zweite Mal, man muss es ja wirklich so sagen, jedes zweite, dritte Mal, sind wir mal fair, rechnen wir mal für die Bahn, also sind wir sozusagen der Bahn zugetan und sagen wir, weil wir heute einen guten Tag haben, so jedes zweite, dritte Mal verpasst man den Anschlusszug, nicht? Das bedeutet für mich, wir nehmen mal an, ich würde von hier nach Bielefeld fahren. So, ich würde von hier nach Bielefeld fahren wollen, da müsste ich schon zweimal umsteigen. Früher musste ich das nicht, früher musste ich nur einmal umsteigen, nämlich in Hannover. Heute geht das nicht mehr, weil hier oben fahren nur noch Bummelzüge. Nicht? Das nennt die Bahn Schleswig-Holstein-Express. Lasst euch nichts erzählen. Dieses Ding hält an jeder Milchkanne. Das hat mit Express genauso viel zu tun wie ein Hund mit dem Eierlegen. Nämlich gar nichts. So. Das wäre ja nicht das Schlimmste, das würde ich ja überhaupt gar nicht kritisieren, wenn es diesen Schleswig-Holstein-Express, wenn der länger fahren würde, wenn der nicht bis Hamburg fahren würde, sondern meinetwegen bis wie früher, da gab es, glaube ich, einen, der fuhr bis, ich weiß gar nicht, bis Göttingen oder noch länger, bis Kassel oder keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Also wenn dieser Zug zum Beispiel bis Frankfurt fahren würde. Wenn es einen Zug geben würde, der einmal am Tag nach Berlin fahren würde. Und wenn es einen Zug geben würde, der einmal am Tag nach Köln fahren würde. Da wäre mir als Flensburger schon sehr geholfen, muss ich ehrlich sagen. Nicht? Macht aber keinen Zug. Und so muss ich in Hamburg also umsteigen in den ICE oder in sonst irgendwas. Nun steige ich also in Hamburg aus und hoffe, dass mein Zug, der aus Flensburg kommt, nicht mehr als 10 Minuten Verspätung hat, weil wenn doch, dann bin ich schon gekniffen. Und dann nützt mir der schnelle ICE auch nichts mehr, der ist nämlich dann weg und dann stehe ich eine Stunde im Hamburg auf dem Hauptbahnhof. Und da hätte ich dann auch von Anfang an mit dem Traktor fahren können, weil das wäre dann ungefähr genauso schnell gewesen. Dann habe ich also schon eine Stunde verloren. Im Worst Case steige ich also in Hamburg in den ICE ein und fahre nach Hannover, will dort natürlich umsteigen, was heißt will, muss umsteigen, muss da von Bahnsteig 30 nach Bahnsteig 30, natürlich mit Sack und Pack, also man ist ja dann auch beladen, was ziemlich anstrengend ist und Hannover umsteigen ist nicht schön. Man hat da einen ganz schön langen, wie heißt diese Unterführung da unter den Bahnhöfen? Wahrscheinlich Unterführung, ne? Ja. Also es ist nicht so schlimm wie in Duisburg, aber immerhin. Man ist also als nicht mehr ganz so junger Mensch ganz gut darauf angewiesen, immer noch gut zu Fuß zu sein, wollen wir mal so sagen. Man kommt da ganz schön ins Schwitzen. So, wenn jetzt der Zug aus Hamburg, also dieser ICE, auch nur ein bisschen Verspätung hat, dann hat man verloren, weil man hat da, glaube ich, irgendwie, weiß gar nicht, 7 oder 8 Minuten Zeit oder irgendwie so, um umzusteigen. Wenn das Ding auch nur 5 Minuten Verspätung hat, dann hast du Geburtstag, aber so richtig. Weil du kriegst den nächsten ICE nicht, der nach Bielefeld fährt. So, wenn du den jetzt auch noch verpasst, dann bist du schon 2 Stunden länger unterwegs. Jetzt könnte man langsam darüber nachdenken, zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren oder mit dem Mofa oder ich weiß nicht was. Also wirklich... Ich bin der letzte Mensch, der sagt, früher war alles besser. Wirklich nicht. Ganz bestimmt nicht. Aber bei der Bahn, da muss man leider sagen, da war 70-80% wirklich besser früher. Also was nicht besser war, waren natürlich die Gepäckwagen. Klar, okay. Die gibt es natürlich heute so nicht mehr. Ob das besser oder schlechter war, weiß ich gar nicht. Dafür gibt es jetzt irgendwelche komischen DHL-Wagen oder was auch immer, wer das jetzt transportiert da. Also die dann das Gepäck auf der Autobahn durch die Gegend fahren. Ob das so viel besser ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wäre es ökologischer, mit Gepäckwagen zu fahren. Dann würde der Zug halt ein bisschen länger am Bahnhof stehen. Ja Gott, so. Und da sind wir genau bei meinem Punkt. Ich möchte bitte, dass die Züge nicht mehr so schnell wie möglich von Punkt A nach Punkt B fahren. Ich möchte, dass die Züge von Punkt A nach Punkt B fahren. Und zwar müssen Punkt A und Punkt B viel weiter auseinander liegen. Ja? Ich sage ja nichts, dass es keine Züge von Hamburg nach Berlin geben soll. Kann es ja alles geben. Aber es muss eben auch Züge geben, die von Flensburg nach Frankfurt fahren. Weil sonst kommt hier keiner von irgendwohin nach irgendwohin. Das muss ja auch kein ICE sein, das kann ja ein normaler IC sein oder sonst was, aber es muss irgendwas sein. Weil das Schlimmste am Bahnfahren, es sind nicht langsame Züge. Das Schlimmste am Bahnfahren ist auch nicht die Verspätung. Das Schlimmste am Bahnfahren ist Verspätung in Zusammenhang mit Umsteigen. Das ist das Schlimmste. Verspätungen wären überhaupt kein Problem, wenn es dieses vermaledeite Umsteigen nicht geben würde. Wenn du deine vermaledeiten Anschlusszüge nicht verpassen würdest dann dauernd. Das ist das Problem. Die Bahn hat mittlerweile beschlossen, kleinteilig zu agieren. Das heißt also, wir fahren von Hamburg nach Berlin und von Berlin nach da und dann, weiß ich nicht, keine Ahnung, von da nach da und von Köln nach Frankfurt und von Stuttgart nach Frankfurt oder sonst irgendwie diese ganzen Schnellstrecken, die es da gibt. Aber es gibt halt keinen Zug, der von Flensburg nach München fährt. Gab es früher mal. Ja? Oder von, keine Ahnung, von Stuttgart nach, weiß ich wohin. Ja? Ist, wie gesagt, das müssen keine ICEs sein, das müssen nur Strecken sein, wirkliche echte Strecken sein. Und man darf nicht anfangen, irgendwelche Gegenden abzukoppeln, das geht halt nicht. Du kannst von Menschen nicht verlangen, dass sie 2-3 Mal umsteigen, bloß weil sie von Punkt A nach Punkt B kommen wollen. Ich will überhaupt gar nicht innerhalb von 2 Stunden irgendwo sein. Ich bin auch gerne bereit, in 3-4 Stunden irgendwo zu sein, wenn ich nur nicht umsteigen muss. Das ist mir viel wichtiger. Diese Umsteigerei ist der Stress. Das ist auch das, was am wenigsten Spaß macht bei der Bahn. Dann verpasst du deinen Zug, dann hast du wohlmöglich noch ein 2. Klasse-Ticket, dann kommst du also nicht mal in die Lounge rein, dann stehst du da irgendwo auf zügigen Bahnhöfen, die im Worst Case nicht mal überdacht sind oder sonst irgendwie etwas, dann fängt es auch noch an zu regnen. Nee, also wirklich, also Also da muss Opa aber wirklich schimpfen. Also so geht das ja nicht. Ich meine, diese ganzen Dinge müssen ja auch mal durchdacht werden. Was ist denn mit den älteren Menschen? Wir wollen auch Zug fahren. Nicht? Also, nicht immer nur die jungen Hayopais. Die fliegen mir ja über die Dings, wie heißen die Bahnsteige, nicht? Fliegen sie da vor sich hin, nicht? Sie schweben geradezu zum Anschlusszug. Auch wenn er in 4 Minuten fährt. Aber ich mit meinen schweren Koffern um 50 Jahren, ich kann das nicht mehr so. So, und ich will das auch nicht. Nämlich, das muss aufhören. Also wirklich, die Bahn, ich finde, es gibt so ein paar Dinge, da könnte man sich ein bisschen zurückentwickeln, in Anführungszeichen. Wäre auch schön, wenn sie wieder ein bisschen mehr Personal hätten, dann hätten sie auch weniger Stress. Und wenn Leute weniger umsteigen müssten, hätten sie auch weniger Stress, dann wären sie auch gleich wieder freundlicher, weil sie nämlich dann weniger um die Ohren hätten. Weil desto weniger unzufriedene Kunden, desto weniger Stress und desto zufriedenere MitarbeiterInnen natürlich auch. Das ist doch klar. Nicht? Man muss ja nicht die Uhr komplett zurückdrehen, das tut ja überhaupt, das ist ja völliger Blödsinn. Das natürlich nicht. Aber ich finde, man kann schon darüber nachdenken, mal so ein paar Verbindungen ein bisschen länger zu ziehen, damit die Leute nicht andauernd umsteigen müssen, weil das ist wirklich anstrengend, finde ich. Ich muss ja, selbst wenn ich nach Bremen will, muss ich mittlerweile umsteigen, das musste ich früher auch nicht. Immer dieses ewige Umgesteige in Hamburg. Ich kannte den Hauptbahnhof in Hamburg früher gar nicht. Nur vom Hörensagen, vom Rausgucken aus dem Fenster kannte ich den. Warum auch? Es gab gar keinen Grund für mich, den kennenzulernen. Da hielt der Zug und dann ist er weitergefahren. Nämlich, heute muss man da andauernd durch die Bahnsteige geistern. Nee, also das ist mir nichts. Also, nein, nein. Dass man schon wieder schimpfen muss. So. Ich muss natürlich noch eines dazu sagen. Das alles ist natürlich nur meine Meinung und erhebt natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Und ob ich damit recht habe oder nicht, weiß ich natürlich nicht. Nicht? Ja. Genug geschimpft. Genug Bahn gefahren, folgt mir in die letzte reguläre Sendung dieses Jahres, des Jahres 2019, folgt mir in Folge 321. Herzlich willkommen zu den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn mit Thorsten Martinsen. Hallo. Und ich möchte natürlich auch diesmal nicht versäumen, mich bei all denjenigen zu bedanken, die uns unterstützt haben, die uns unterstützen werden oder die uns gerade unterstützen. Vielen lieben Dank dafür. Wenn ihr wissen wollt, wie man uns unterstützen kann, geht auf feuilletöne.de und wählt die Rubrik Spenden und da kann man dann gucken, wie man uns unterstützen kann, wenn man denn will. Und wenn ihr das nicht möchtet, dann hört uns einfach nur weiter und gebt uns vielleicht in der Apple Podcast App den ein oder anderen Stern. Am besten 5, da wären wir sehr glücklich. Wir starten auch in der letzten regulären Sendung des Jahres 2019 wie immer mit Gelesen. Und wir haben gelesen, beziehungsweise ich habe gelesen, Laura Meyer, Destined Wetterleuchten. Wir haben ja schon in Episode 318 über Laura Meyer gesprochen. Die wurde 1984 in der Nähe von Frankfurt am Main geboren. Sie arbeitet in der Werbebranche. Seit dem 6. Lebensjahr ist die Literatur ihre große Leidenschaft. Die große Liebe zum Fantasy-Genre begann im Alter von 12 Jahren. Destined Sommerregen, das war der erste Teil, den wir in Episode 318 vorgestellt haben, war Laura Meyers erster Roman, der erschien im Jahre 2015 und der Nachfolger Wetterleuchten, der in diesem Jahr erschien, soll nun in dieser Sendung besprochen werden. Ja, wir erinnern uns an den letzten Roman, ist ja noch nicht so lange her, nach der turbulenten Zeit in New York und Slumbertown bleibt weder Ellie noch Dan noch Joe in irgendeiner Form Zeit zum Verschnaufen. Nachdem die Freunde die versteckte Nachricht von Ellies Vater gefunden haben, müssen sie New York überstürzt verlassen. Ihre Flucht führt nach Canobia, ein Land, das auf keiner Karte verzeichnet zu sein scheint und nur durch ein Portal zu erreichen ist. In dieser fremden Welt wird das Trio nun nicht nur mit gut gehüteten Familiengeheimnissen konfrontiert, sondern auch damit, dass Nasenbluten in Canobia einen langsamen Tod bedeuten kann. Nun, wir erinnern uns, Unsere ProtagonistInnen sind ja nun durch die Vorratsraumtür im Coffeehouse in Greenwich Village, die ja eigentlich ein Portal ist, gegangen. Und zwar namentlich Joe, Dan, Ellie und Rosie, die Großmutter von Joe. Und sind nun auf einem Bahnsteig gelandet in dieser anderen Realität, von der schon im Vorgänger die Rede war. Also in dem Buch davor, was wir besprochen haben, was ich besprochen habe. Sie fahren also mit einem Zug, der bald zerlegt werden soll und deswegen weder Abteil noch Sitze noch sonst irgendetwas hat, was mit Komfort zu tun hat. Sie landen in einer ländlichen Gegend, die offensichtlich von einer großen Müllhalde geprägt ist. Sie kommen in der Harrison Akademie an, wo sie lernen sollen, ihre Talente zu beherrschen und zu nutzen. Und sie sollen lernen, das Luch, so nenne ich es jetzt mal, einzusetzen. Nach meinen Recherchen handelt es sich um ein gälisches Wort, deswegen spreche ich es jetzt mal so aus. Also sie sollen lernen, das Luch einzusetzen. Das ist wohl sowas Ähnliches wie die Macht bei Star Wars, so würde ich das jetzt mal umschreiben wollen. Aber das ist gar nicht so einfach und es kommt immer wieder zu unschönen Zwischenfällen, weil das Kontrollieren dieser Kraft will natürlich auch gelernt sein. Und es gibt eine Zeremonie, die an das kurzzeitige Gefühl des Ertrinkens und an eine Druckwelle erinnert. Und Ellie findet spannende Dinge über sie heraus. Sie findet zum Beispiel heraus, wo sie geboren wurde, lernt neue Verwandte kennen. Und es ist ein ganz klein bisschen so wie Star Wars. Immer mal wieder. Wo sie geboren wurde, welche Verwandte sie trifft, das wird nicht verraten. Dann würde ich euch ja die ganze Spannung nehmen an diesem Buch und das möchte ich natürlich nicht. Und auch hier gilt natürlich all das, was ich auch schon zum ersten Buch gesagt habe. Spannend ist das Ganze. Keine ganz große Literatur, egal. Unterhaltend ist es. Manchmal sind sie ein bisschen zu sehr ineinander verliebt, die beiden Helden, Ellie und Dan. Aber was soll's, egal. Vielleicht bin das auch nur ich, der das so empfindet. Und ich sage nochmal, legt dieses Buch unter den Weihnachtsbaum der Menschen, die nicht lesen mögen, sie werden es mögen, davon bin ich überzeugt. FeuilletonistInnen oder VielleserInnen wird es bisweilen vielleicht nicht immer tief genug gehen, das Ganze. Aber das will dieses Buch auch gar nicht. Für die ist dieses Buch auch gar nicht. Diese Bücher, denn es sind ja zwei am Ende des Tages, diese Bücher sind für Menschen, deren Hobby das Lesen ist, die es aber nicht zum Lebensinhalt machen. Diese Bücher sind für die langen Herbst- und Winterabende der Menschen, die vielleicht ein oder zwei Bücher im Jahr lesen oder gar nicht. Diese Bücher machen Spaß, mehr nicht. Und das ist doch was. Das reicht doch auch. Die Dialoge sind schön, die Story ist sehr gut. Auch dieses Buch, also auch der zweite Teil von Destined, ist hier und da mal wieder ein paar Seiten zu lang, nach meinem persönlichen Empfinden, aber das ist auch zu vernachlässigen. Ja, das ist ein ganz schöner Brocken, das ist ganz schön dick, das ist über 1000 Seiten lang. Merkt man aber gar nicht beim Lesen. Spielt überhaupt gar keine Rolle. Und ich sage, so gehet denn hin und leset, all ihr Lesemuffel dieser Welt. So gehet denn hin und kaufet, all ihr Menschen, die ihr Menschen kennt, die gern lesen, aber nicht diesen überkandidelten Kram mögen. Diese Bücher wurden unter anderem für euch geschrieben. Die Menschen, die nach wirklich hübschen Eskapismus suchen, ohne dass es zu anstrengend wird, die sind hier genau richtig. Meine Oma hätte diese Bücher sehr gemocht, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ein größeres Kompliment kann ich diesen Büchern nicht machen. Und weil ich dieses Buch, aber natürlich am Ende, nicht nur an sich selber, sondern natürlich auch irgendwie an all den anderen Büchern in diesem Jahr messen muss, bekommt dieses Buch ein wirklich lieb gemeintes, richtig gutes Läuft. Zur Erklärung, ein Rent wäre ein bisschen zu viel des Guten. Und es würde diesem Buch auch gar nicht gerecht werden. Diese Bücher wollen nicht rennen. Diese Bücher wollen gelesen werden. Von Menschen in der U-Bahn, in der S-Bahn, im Zug, im Bus oder zu Hause oder nach einem langen Arbeitstag. Das wollen diese Bücher. Diese Bücher wollen unterhalten und genau das tun sie. Und deswegen gibt es von mir ein ganz, ganz, ganz lieb gemeintes Läuft. Ein wirklich, wirklich schnelles Läuft. Legt diese Bücher also unter den Weihnachtsbaum von Menschen, die mit Literatur nichts zu tun haben wollen. Die werden sich wundern. Den werdet ihr es mit diesen Büchern zeigen. Nochmal, ein wirklich herzliches und lieb gemeintes Läuft für dieses Buch von Laura Meyer, was da heißt, Destined Wetterleuchten. Und ich glaube, es gibt noch einen Nachfolger, wenn ich das richtig verstanden habe. Und auch den werden wir selbstverständlich dann gerne in dieser Sendung besprechen. Dann auch wieder mit Frau Eichler, das macht das Ganze sowieso nochmal viel, viel besser. Ihr werdet sehen, wenn Frau Eichler wieder da ist, wird sowieso alles wieder gut. Also dann ist das Bücherbesprechen und das Musikbesprechen gleich nochmal so schön. Und damit komme ich auch äußerst listenreich zum nächsten Thema, nämlich zu Gehört. Und gehört haben wir Neil Young und Crazy Horse und das Album Colorado. Also ein Mensch, der schon ein bisschen länger dabei ist. Neil Percival Young wurde 1945 in Toronto in Ontario geboren. Kann schon mal nichts schiefgehen, ist ein Kanadier, was will man mehr? Ne? Er ist einer der Singer-Songwriter schlechthin. Nachdem er in den 60er Jahren seine Musikkarriere begonnen hatte, zog er nach Los Angeles, wo er mit Stephen Stills, Richie Foray und anderen Buffalo Springfield gründete. Neil Young hatte 2 Soloalben und 3 als Mitglied von Buffalo Springfield veröffentlicht, als er 1969 zu Crosby, Still and Nash stieß und diese gründete. Jungs Gitarrenarbeit, seine zutiefst persönlichen Texte und die charakteristische Stimme bestimmen seine Songs. Er spielt aber auch Klavier und Mundharmonika auf vielen Alben, auf denen er häufig Folk, Rock, Country und andere Musikstile kombiniert. Sein oft verzerrtes E-Gitarrenspiel, besonders mit Crazy Horse, brachte ihm den Spitznamen Godfather of Grunge ein. Er führte aber auch Regie unter dem Pseudonym Bernard Shaikey bei Filmen wie Journey Through the Past aus dem Jahr 1973, Rust Never Sleeps aus dem Jahr 1979, Human Highway im Jahre 1982, Greendale im Jahr 2003 oder auch CSNY Déjà Vu aus dem Jahr 2008. Und er trug Songs für die Soundtracks der Filme Philadelphia und Dead Man bei. Er wurde mehrfach mit dem Grammy und dem Juno ausgezeichnet. Er wurde 2-mal in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen, 1995 als Solokünstler und 1997 als Mitglied von Buffalo Springfield. Er erhielt die Auszeichnung Order of Manitoba und Order of Canada. Wir kommen gleich zu einem Künstler, der das auch erhalten hat, zumindest letzteres. Nun, Crazy Horse ist eine US-amerikanische Rockband, die vor allem natürlich für ihre Zusammenarbeit mit Neil Young bekannt ist. Von 1969 bis heute hat die Band auf 11 Studioalben und auf zahlreichen Live-Alben von Neil Young mitgewirkt. Crazy Horse hat aber auch 6 eigene Studioalben veröffentlicht, die zwischen 1971 und 2009 erschienen. Colorado ist nun das 39. Studioalbum des kanadischen Singer-Songwriters. Es ist das erste Studioalbum mit Crazy Horse seit 2012. Das Album erschien am 25. Oktober im Jahre 2019, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr. Dem Album gingen die Singles Milky Way und Rainbow of Colors voraus. Das Album ist Elliot Roberts gewidmet, Youngs Manager, seit 1967, der im Juni 2019 im Alter von 76 Jahren verstorben ist. Ja, mittlerweile ist Neil Young 74 Jahre jung. Die MusikerInnen auf diesem Album kennen sich gut und das hört man auch. Man harmoniert sehr gut miteinander, das passt alles, das funktioniert alles. Niemand muss irgendwas dem anderen erklären oder der anderen, alles wird gut, alles ist gut. Was nicht gut ist, dass die Probleme auf der Welt sich zuspitzen. Also Klimawandel, Artensterben, Rassismus und so weiter. Und Neil Young ist deswegen wütender denn je. Und das, was er in den letzten Jahren so machte, er ist ja so ein wirklich ja einer der letzten Hippies, die es so gibt. Und das, was er dann also in den letzten Jahren so machte, das wirkte alles so ein bisschen wie so ein Opa, der den Jüngeren erzählt, dass es so ja nun auch nicht weiterginge. Und so saß er so ein bisschen da im Schaukelstuhl mit wedelndem Zeigefinger und erklärte der Welt, wie er es doch gerne hätte, so nach dem Motto. Und das ist auf diesem Album nun überhaupt nicht mehr so. Er ist nicht mehr nur Beobachter, er ist mittendrin und er rohrspatzt, was das Zeug hält. Man könnte das Album auch umschreiben mit den Worten, dass man immer erst schimpfen muss. Nicht? Vielleicht macht Crazy Horse den Unterschied. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht der größte Neil Young-Experte. Er ist jemand, der vom Pantheismus geprägt wird. Das heißt, er spricht viel von Mutter Erde. Er glaubt also, dass in allem irgendwie Gott innewohnt. Das ist ja etwas, was die Stoiker auch auszeichnet. Er spricht aber auch von den Fehlern, die die Hippies gemacht haben. Er sagt, dass er ein alter weißer Mann sei und sagt aber, dass er andere weiße Männer sieht, die unfassbar viel Mist machten und machen. Und damit ist er natürlich kein alter weißer Mann, sondern genau das eben nicht. Musikalisch neu ist das sicherlich alles nicht, aber das verlangt auch keiner von einem 74-Jährigen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Die Gitarre zerrt, der Folk folkt und Neil Young schimpft sich singenderweise durch das Album. Und die Stimme von Neil Young ist, wie die Stimme von Neil Young ebenso ist. Immer noch ziemlich toll, muss man sagen. Gar nicht mal dem Alter so entsprechend. Würde man gar nicht denken. Hört sich viel jünger an als das, was sie ist. Und so ist es ein wirklich gutes Album geworden von diesem kanadischen Ausnahmekünstler, das vielleicht ein, zwei Lieder zu lang ist. Da bin ich ja immer so ein bisschen sehr kritisch und deswegen auch nicht perfekt, aber trotzdem ziemlich super. Aber es hat halt große Konkurrenz in diesem Jahr. Man muss das einfach so sagen. Es gibt wirklich nicht so wenig schlechte Alben in diesem Jahr. Und wenn ich dann dieses Album an die anderen Alben dieses Jahres messe, zum Beispiel an einen Menschen, der ähnlich alt ist wie zum Beispiel Iggy Pop, dann muss ich sagen, ist das dann doch nochmal eine andere Liga. Meiner Meinung nach, andere Menschen mögen da anderer Meinung sein. Für mich läuft dieses Album, weil es ein bisschen zu lang ist, weil mir wirklich so ein bisschen das Neue fehlt, auch wenn ich das gar nicht von ihm verlange. Aber es ist ein Album, was in diesem Jahr bei den Alben des Jahres einiger durchaus weit vorne mitspielen wird. Bei mir bleibt es bei einem Läuft auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Also, Neil Young and the Crazy Horse und das Album Colorado bekommen von mir ein Läuft. Und wir kommen zu einem anderen Menschen, der auch schon ewig dabei ist. Und zwar zu Van Morrison, von dem wir auch noch nie ein Album in dieser Sendung besprochen haben. Das Album heißt Three Chords and the Truth. Nun, Sir George Ivan Van Morrison wurde 1945 in Belfast geboren. Er ist Sänger und Komponist. Seine Karriere begann als Teenager in den späten 50er Jahren, als er verschiedene Instrumente wie Gitarre, Mundharmonika, Keyboards und Saxophon für verschiedene irische Showbands spielte. Van Morrison wurde Mitte der 60er Jahre als Leadsänger der nordirischen Rhythm and Blues Band Them bekannt, mit der er den Klassiker Gloria aufnahm. Seine Solokarriere begann mit der Zusammenarbeit mit Burt Burns und mit der Veröffentlichung der Single Brown Eyed Girl im Jahr 1967. Das dritte Album, Moondance, aus dem Jahr 1970 etablierte Van Morrison endgültig als bedeutenden Künstler und er untermauerte dieses in den 70er Jahren mit einer Reihe von Alben und Live-Auftritten. Mittlerweile produziert er auch Alben anderer KünstlerInnen, arbeitet mit KünstlerInnen wie George Fame oder The Chieftains zusammen. Ein Großteil von Van Morrisons Musik basiert auf Soul-Musik und auf Rhythm and Blues. Aber auch keltische Einflüsse oder Jazz finden sich in dieser Musik wieder. Er erhielt zwei Grammy Awards, den Brit Award 1994, den Americana Music Lifetime Achievement Award 2017 und wurde in die Rock'n'Roll Hall of Fame als auch in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen. 2016 wurde er für die Verdienste um die Musikindustrie und den Tourismus in Nordirland zum Ritter geschlagen. Viele kennen ihn unter dem Spitznamen Van the Man. Ich glaube, es war so die Zeit, als die KünstlerInnen alle noch Spitznamen hatten. Das ist heute, glaube ich, nicht mehr ganz so, aber ich glaube, so die älteren Menschen kennen ihn genau unter diesem Namen. Three Chords and the Truth ist das sage und schreibe, zum Mitschreiben, 41. Studioalbum von Van Morrison. Das Album wurde am 25. Oktober 2019 veröffentlicht. Van Morrison produzierte und schrieb alle Tracks des Albums, mit Ausnahme von If We Wait for Mountains, das er zusammen mit Don Black schrieb. Ich muss zunächst sagen, dass ich mich gar nicht mal so gut mit dem Oeuvre des Herrn Van Morrison auskenne, warum auch immer. Aber nach diesem Album muss ich sagen, dass ich das definitiv nachholen werde. Denn was hier eine Kraft in diesem doch recht kleinen, korpulenten Kerl steckt, naja, korpulent, also so klein und ein bisschen rundlich, aber der hat ja eine Energie und eine Kraft in seinen Songs, das hat mich schon beeindruckt. Das ist so voller Soul, so voller R&B, so voller Rock und Folk und eben diese keltischen Einflüsse. Vielleicht musste ich auch erst fast 50 werden, um diese Musik zu verstehen, ich weiß es nicht. Vielleicht waren die 80er, in der ich herumpubertierte, auch nicht wirklich die Zeit für ihn, keine Ahnung. Ich weiß es eigentlich gar nicht, warum Van Morrison so an mir vorbeigegangen ist. Aber ich finde natürlich auch immer wieder sofort was zum Kritisieren. Und jetzt, ihr ahnt es schon, ja, natürlich. Es ist zu lang, das Album. Es tut mir furchtbar leid. Es ist zu lang und zwar gar nicht mal zu knapp. Es ist über eine Stunde lang und da muss ich ganz ehrlich sagen, 40 Minuten hätten es auch getan, nicht? Da gibt es so einige Längen auf diesem Album, muss man schon ehrlich sagen. Leider. Da ist so einiges an Füllmaterial drauf auf diesem Album, was aber der Faszination keinen Abbruch verleiht. Ich bin geradezu hingerissen von dieser Kraft, dieser Kombination der Musikstile, von diesem nordirischen Menschen, der schon so lange da ist und den ich bis jetzt, ja, man muss ja schon fast sagen, mit Missachtung gestraft habe, was ja eigentlich gar nicht sein kann. Und ich bin begeistert von der Stilsicherheit dieses Künstlers, der immer genau zu wissen scheint, wann man was, wie und warum macht, um aus einem Song einen richtig guten Song zu machen. Das ist mir schon aufgefallen. Und dass der alle Songs selber geschrieben und produziert hat, bis auf eben If We Wait for Mountains, finde ich auch beeindruckend. Denn so jung ist er ja nun auch nicht mehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Album hätte durchaus Potenzial für ein Rent gehabt, wenn es nicht mal wieder ein bisschen zu lang wäre. Und nicht nur ein bisschen, sondern tatsächlich würde ich sagen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Hälfte weg kann, aber wenn das Album so drei Viertel von dem, was es jetzt ist, wäre, das glaube ich, würde mir reichen. Und da bin ich ja immer sehr streng, das wisst ihr ja nicht. Also es reicht dann am Ende wirklich für ein unfassbar schnelles Läuft, aber es bleibt dann wirklich auch bei einem Läuft. Weil rennt es für mich, wenn ein Album von vorne bis hinten gut ist. Ich starte das Album, ne, fängt mit Track 1 an und dann geht das durch und es gibt nichts zu meckern. Das ist ein Rennt. Das kann ich hier nicht sagen. Und deswegen gibt es ein schnelles Läuft, ein gut gemeintes Läuft auf unserer Skala von steht, läuft. Und rennt bekommt Van Morrison und das Album Three Chords and the Truth ein schnelles Läuft. Wir kommen somit zum letzten Album des Jahres 2019, was in dieser Sendung besprochen werden soll. Und zum ersten Album von Leonard Cohen, was nicht mehr zu seinen Lebzeiten veröffentlicht werden konnte. Thanks for the Dance heißt es. Zu Leonard Cohen. Leonard Norman Cohen wurde 1934 in Montreal geboren und starb 2016 im Haus seines Sohnes in Los Angeles. Er war einer der bedeutendsten Singer-Songwriter und Schriftsteller. Außerdem war er Dichter und Maler. Nachdem er sich in Kanada bereits mit Gedichten und Romanen einen Namen gemacht hat und mit dem Roman Beautiful Losers aus dem Jahr 1966 einen internationalen Bestseller gelandet hatte, veröffentlichte er 1967 sein erstes Album namens Songs of Leonard Cohen. Das kommerziell erfolgreiche Album, auf dem auch der Song Suzanne zu hören ist, machte ihn mit melodisch einfachen Folksongs international bekannt und leitete eine fast 50 Jahre andauernde Musikkarriere ein. Während seines künstlerischen Werkens von 1956 bis 2016 schrieb Leonard Cohen zahlreiche Gedichtsammlungen und Romane und veröffentlichte 14 Studioalben. Gar nicht mal so viel, wenn man dagegen zum Beispiel mal Van Morrison sieht. Das letzte Album, was zu seinen Lebzeiten veröffentlicht wurde, ist You Want It Darker. Es erschien 2016, drei Wochen vor seinem Tod. Wir besprachen es in Episode 186. Seine Songs wurden von zahlreichen KünstlerInnen gecovert und er hat einen nicht unwesentlichen Einfluss auf Bands wie Joy Division, Sisters of Mercy, The Cure, Sushi and the Banshees und so weiter und so fort. Zu den bekanntesten Liedern zählen natürlich Suzanne, natürlich Bird on a Wire und So Long Marianne, welche er zu Beginn seiner Karriere geschrieben hat, sowie in den 80er Jahren First We Take Manhattan und natürlich Hallelujah. In seinem Werk wurden immer wieder die Fragen nach Liebe, Freundschaft, Lebenssinn, menschlichem Leid, Tod und Spiritualität in den Mittelpunkt gestellt. Leonard Cohen erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen, darunter 9 Juno Awards, den Order of Canada, den Ordre National du Québec sowie den Prinz von Asturien Preis in der Sparte Literatur. 1991 wurde er in die Canadian Songwriters Hall of Fame, 2006 in die Canadian Music Hall of Fame und 2008 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. 2018 wurde Leonard Cohen posthum ein Grammy verliehen. Thanks for the Dance ist nun also das 15. Studioalbum des kanadischen Singer-Songwriters, das am 22. November 2019 erschien. Es ist die erste Veröffentlichung nach Cohens Tod im November 2016. Es sind viele GastmusikerInnen auf diesem Album zu hören, zum Beispiel Jennifer Warnes, zum Beispiel Beck, zum Beispiel Damien Rice, zum Beispiel Leslie Feist. Das Album gilt ein bisschen als Fortsetzung von You Want It Darker aus dem Jahr 2016. Die Vocal Tracks dieses Albums wurden während derselben Sessions aufgenommen. Und Cohens Sohn Adam Cohen stellte das Album in einer Garage in der Nähe des alten Hauses seines Vaters fertig. In Bezug auf die Tracks bemerkte Adam Cohen, hätten wir mehr Zeit gehabt. Es wäre ein weiteres Leonard Cohen-Album zu seinen Lebzeiten geworden. Wir führten bereits Gespräche darüber, welche Instrumentierung er wollte und welche Gefühle er auf dem Album vermitteln wollte. Leider musste ich das Album nun ohne ihn fertigstellen. Es gibt in der jüdischen Tradition das Honorificum, möge seine, möge ihre Erinnerung ein Segen sein. Vielleicht ist dieses Album in diesem Hinblick zu sehen. You Want It Darker war ja ein sehr kraftvolles, trotziges und starkes Album von Leonard Cohen. Dieses Album ist eher ein bisschen leiser, ein bisschen reduzierter. Es ist ein bisschen Worldmusik, ein bisschen Flamenco, ein bisschen Folk, wie das bei den Alben der letzten Jahre bei Leonard Cohen so war. Und das alles natürlich hübsch eingewoben in die Melancholie, die Leonard Cohen so zu eigen ist und immer war. Thanks for the Dance ist natürlich der perfekte Albumtitel. Das, wenn man mal überlegt, dass das wahrscheinlich das letzte Album sein wird, was wir von Leonard Cohen bekommen werden. Danke für alles, wenn man so will. Sowohl von unserer Seite, von den HörerInnen, als auch von seiner Seite, weil wir ihn gehört haben vielleicht. So konnte man es interpretieren. Und konnte man Leonard Cohen auf You Want It Darker quasi beim Sterben zuhören, ist dieses Album eine ganze Ecke entspannter. Natürlich auch deswegen, weil Cohen mittlerweile eben auch schon 3 Jahre tot ist, ne? Das macht das Ganze zumindest ein bisschen erträglicher. Der Abstand zum Ableben von Leonard Cohen macht das Album leichter. Und das wiederum macht es mir zumindest leichter, dieses Album zu hören. Und man verbindet auch nicht jeden Text direkt mit dem Tod des Künstlers, obwohl man sich nie so ganz davon freimachen kann. Und das Schöne ist, dass dieses Album mitnichten lieblos zusammengetragen ist, wie so viele andere Alben, die so posthum von großen KünstlerInnen erscheinen. Im Gegenteil, da wurde sehr wohl ausgewählt. Es geht wie immer um Geschichten, die erzählt werden. Er erzählt Geschichten. Und man hört die Creme de la Creme der kanadischen und US-amerikanischen Musikszene. Man hört außer den genannten Arcade Fire. Man hört Patrick Watson. Teile von The National sind dabei. Beck habe ich schon erwähnt. Und es ist Daniel Lanois dabei, der maßgeblich für das Sounddesign verantwortlich ist, der schon mit Brian Eno, U2, Bob Dylan, Neil Young, den wir schon hatten, oder Willie Nelson zusammenarbeitete. Und was hätte nicht alles schiefgehen können auf diesem Album? Alben, die posthum veröffentlicht werden, sind immer schwierig und viele, wenn nicht gar die meisten, hätte man lieber gleich ganz gelassen. Hier ist das nicht so. Das hier ist eine gute Ergänzung zur letzten Platte von Leonard Cohen, wenn nicht gar zu den letzten Alben, seit er wieder angefangen hat zu singen. Denn wir erinnern uns, die Leonard Cohen-Fans wissen das natürlich, er war ja zwischenzeitlich sehr lange weg, er war ja sehr lange im Kloster, hat sowieso immer sehr lange Pausen gehabt zwischen seinen Platten. Und da kommt man dann eben auch nur auf 15 Studioalben und nicht auf 41, wie andere Leute. Und natürlich ist dieses Album dennoch ein Album, was mich rührt. Und natürlich brachte auch dieses Album mich wieder zum Weinen. Und natürlich hat auch dieses Album mich wieder vollkommen leer zurückgelassen. Ich brauche nach einem Leonard Cohen-Album der neueren Zeit immer eine gewisse Zeit, um wieder an der Welt teilzunehmen. Und so ist das auch hier. Ich bin allerdings mittlerweile schon sehr froh, dass ich Leonard Cohen überhaupt wieder hören kann, ohne komplett der Traurigkeit anheimzufallen. Es ist jetzt 3 Jahre her, dass Leonard Cohen diese Welt verlassen hat. Und trotzdem fehlt er uns so sehr, finde ich. Dieses Album ist nicht lang. Dieses Album ist hervorragend zusammengestellt. Es ist ein Leonard Cohen-Album, wie es Leonard Cohen-iger gar nicht sein kann. Es ist ein Album, was einen rührt. Es ist ein Album, wo es sehr explizit um Liebe geht. Leonard Cohen war noch nie verlegen um explizite Liebesszenen in seinen Liedern. Er war aber auch nie verlegen, genau das Gegenteil davon zu machen. Wenn wir zum Beispiel von Suzanne reden, wo es ja um die platonische Liebe geht. Ich kann diesem Album nichts anderes geben als ein Rent. Das kann man, glaube ich, von mir auch nicht verlangen. Und ich gebe zu, ich bin befangen. Ich bin vielleicht auch nicht der Beste oder der Neutralste oder derjenige, zumindest mit einem gewissen Maß oder ein gerüttelt Maß an Abstand, der unbedingt ein Leonard Cohen-Album rezensieren sollte. Und wahrscheinlich wäre es gerade bei diesem Album besser gewesen, wenn Frau Eichler auch noch dabei gewesen wäre. Sie ist es nicht. Wir müssen jetzt mit mir Vorlieb nehmen, also ihr und ich auch. Und deswegen bekommt dieses Album, und nicht nur deswegen, sondern weil ich davon überzeugt bin, dass dieses Album rennt, bekommt dieses Album ein Rent auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Und das war es. Das war das letzte Album, was ich in diesem Jahr besprochen habe. Es folgen jetzt die Specials. Beim ersten Special wird es gehen um den Heavy Metal mit dem Angbor von Sunday Morning. Da dürft ihr euch drauf freuen. Danach wird es weitergehen mit einem Special über Fußball und danach wird es weitergehen mit einem Special über den Post-Rock. Vergesst das Abstimmen nicht. Mir bleibt an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt mir gewogen. Vielen Dank für die Geduld. Übrigens auch vielen Dank dafür, dass ihr mich trotzdem weitergehört habt, obwohl Frau Eichler nicht mehr da war. Ich weiß, dass da 50% der Sendung fehlen, wenn nicht sogar noch mehr. Ich weiß, dass es manchmal wahrscheinlich auch so ein bisschen genervt hat. Mich hat es vielleicht sogar noch mehr genervt als euch. Es ist Licht am Ende des Tunnels, sie wird bald wieder da sein. Das ist für uns alle besser. Da brauchen wir nicht drüber reden. Dessen bin ich mir natürlich sehr bewusst. Ich möchte mich trotzdem bei den Leuten bedanken, die mich in dieser Zeit trotzdem gehört haben. Vielen lieben Dank dafür. Bleibt mir für die letzten 3 Specials dieses Jahres gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.